In der heutigen Folge Pingpong geht es um das Thema, anderen gefallen zu wollen, sich anzupassen und den Drang, sich dauernd zu rechtfertigen. Letzteres führt jedoch leider entgegen unserer Hoffnung eher zu Missverständnissen und Konflikten als dem Gefühl, endlich verstanden zu werden. Wir sprechen heute darüber, in welchen Bereichen wir uns Erwartungen anderer anpassen und versuchen herauszufinden, warum und wann das People-Pleasing eigentlich angefangen hat und was das mit unserer Neurodivergenz, Autismus und ADHS zu tun hat. Wir hinterfragen, wie sich das Verhalten durch viel Therapie und Selbstreflexion verbessert hat und wie wir künftig damit umgehen wollen. Denn sich ständig an den Bedürfnissen anderer zu orientieren, keine Grenzen zu setzen und Angst davor zu haben, zurückgewiesen zu werden, ist sehr kräftezehrend. Viel Spaß mit dieser Folge Pingpong.
Herzlich willkommen zu Pingpong,
dem Podcast für ADHS und Autismus im Erwachsenenalter.
Ich bin Rebecca.
Und ich bin Jess.
Wir teilen unsere persönlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten mit ADHS und Autismus.
Dieser Podcast dient der Aufklärung über psychische Gesundheit und soll Tabus brechen.
Er soll ermutigen und richtet sich an alle, die selbst ADHS und oder Autismus oder den Verdacht haben, sowie an Menschen, die Betroffene besser verstehen möchten.
Er ersetzt aber nicht den ärztlichen Rat oder eine Diagnostik. Das können wir als betroffene Person natürlich nicht bieten.
Wir freuen uns immer über Feedback über Instagram. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes. Jess, in der heutigen Folge möchte ich mich mal mit dir austauschen, ob du das Gefühl hast, dich ständig anderen anzupassen.
Mhm. Ja.
Und?
Schon.
Folgefertig.
Ja, folgefertig. Okay, das war's. leider ja. Also mittlerweile versuche ich das nicht mehr so stark zu machen, weil ich auch weiß, wenn ich mich dauernd anpasse, dann habe ich Leute in meinem Leben, die eine Version von mir mögen, die sehr, ja,
umgänglich?
Ja, die sehr umgänglich ist, das, aber die auch nicht authentisch ist, so wirklich. Weil wenn ich mich immer anpasse und immer zu allem Ja und Amen sage, dann ziehe ich ja vielleicht auch Leute an, die mich ausnutzen. Und ja, weißt du, was ich meine? Also das war früher zumindest der Fall, dass ich das Gefühl hatte, ich passe mich eben sehr an und habe dann eben auch Leute um mich herum, die mir nicht so gut getan haben. Klar, wenn du keine eigenen Grenzen setzt, dann denken andere Menschen, die können mit dir machen, was auch immer du willst, was auch immer sie wollen. Ich denke, das ist auf jeden Fall besser geworden, aber zeitweise geht es mir trotzdem noch so, wahrscheinlich auch durch die Tatsache, dass ich autistisch bin, dass ich ADHS habe und dass auch erst Erkenntnisse sind, die erst seit wenigen Jahren da sind, dass ich so langsam dabei bin, erstmal so die ganzen Schichten wie so von einer Zwiebel runterzuschälen, dieses ganze Masking, also das Maskieren meiner eigentlichen Persönlichkeit, dass ich mich manchmal noch frage, wer bin ich eigentlich, und mich dann anderen anpasse, anstatt ja zu sagen, was ich möchte, was ich denke, weil ich es manchmal vielleicht auch nicht so selber weiß, nur dann vielleicht mit der Zeit merke, irgendwie fühlt sich das nicht so ganz richtig an. Ich weiß nicht, ob du das fühlst so.
Dass ich mich zu sehr angepasst habe. Ja, also das war ja auch so die erste Verdachtsdiagnose, Anpassungsstörung irgendwie. Und ich sei auch immer zu kontrolliert, wurde mir halt in meinen Therapiesitzungen gesagt. Und ich konnte das gar nicht auch so ganz einordnen irgendwie. Würde aber auch sagen, also das mit der Zwiebel fühle ich sehr. Also dass ich mich ja jetzt auch seit den zwei, also der Doppeldiagnose Autismus und einer ADHS, dass ich da auch jetzt merke, okay, wow, wie groß ist das ganze Spektrum und das ganze Thema? Also, dass ich auch jetzt so zwiebelmäßig so nach und nach meine Grenzen neu kennenlerne und meine Art und meine Bedürfnisse. Und ich aber schon mich wahrscheinlich täglich dabei erwische, dass ich mich doch noch zu sehr zurücknehme, anpasse und vor allem im Privaten. Also beruflich würde ich sagen, habe ich schon mehr Grenzen gesetzt und möchte es nicht mehr jeder Person recht machen. Aber das war auch ein jahrelanger Prozess, also 10 Jahre Selbstständigkeit so. Da bin ich, würde ich sagen, weiter. Aber privat ist, glaube ich, noch viel, viel, viel Potenzial. Und wieder meine Spurensuche. Weil ich es teils echt nicht weiß irgendwie. Das ist total absurd. Ich kenne meine eigenen Bedürfnisse teils nicht.
Kannst du denn ein paar Situationen benennen, wo du mittlerweile weißt, dass du dich dazu sehr anpasst?
Ja, wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie bei einer Veranstaltung ist, jetzt vielleicht nicht sowas Wertvolles in der Gesellschaft wie eine Hochzeit, aber irgendwie so ein gemütlicher Abend irgendwie bei Leuten im Garten, dass ich eigentlich dann irgendwann merke, okay, ich kann mich gar nicht mehr so auf die Gespräche einlassen oder irgendwie finde ich, dass der vielleicht der Alkoholpegel hier mir zu unangenehm wird oder ich einfach platt bin von der Woche, was total menschlich ist, ich Dinge länger ertrage, weil ich einfach keine Lust habe, mich da rechtfertigen zu müssen, warum ich einfach jetzt ins Bett möchte. Mhm. Also diese gesellschaftlichen Events, würde ich sagen, sind so mein Endboss noch.
Ja.
Wie sieht's so bei dir aus?
Ja, auch genau das Gleiche. Also mittlerweile habe ich zum Glück einen Freundes- und Bekanntenkreis, die mich kennen und die mich so schätzen, wie ich bin, denke ich mal. Und da ist es halt kein Thema, wenn ich dann einfach sage, so, meine Batterie ist leer, ich gehe nach Hause. So. Aber mir fällt es zum Beispiel auch in Beziehungen recht schwer, mich teilweise so abzugrenzen oder dann für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Das habe ich in vergangenen Beziehungen häufiger mal gemerkt, dass ich Schwierigkeiten habe, so zu sagen, ich brauche jetzt mal Me-Time, ich brauche Zeit für mich, weil in meinem Kopf so ein festes Geflecht da war an zum Beispiel, man sieht die Partnerperson am Wochenende und dann halt in der Woche, das heißt, das Wochenende wurde in meinem Kopf gefühlt immer so geblockt für, okay, das ist Beziehungszeit. Und ich habe mir dann auch zum Beispiel nicht die Zeit genommen, meine Freundinnen zu treffen oder auch mal zu sagen, so, hey, ich brauche das Wochenende für mich, obwohl das an vielen Punkten auf jeden Fall notwendig gewesen wäre, weil ich sehr viel Zeit brauche, um mich vom Alltag zu erholen und dann nicht jedes Wochenende eigentlich Sozialkontakte haben kann. Aber ich habe das halt nie gemacht. Ich habe dann immer quasi mich der Beziehung gewidmet und das hat mich dann halt langfristig auch irgendwie ausgebrannt. Aber das ist auch keine Schuld, die ich unbedingt dann der Person geben kann, mit der ich dann jeweils zusammen war. Weil ich habe es ja nie kommuniziert. Die andere Person wusste es nicht. Aber ich habe mich halt angepasst, weil ich dachte, das wird so von mir erwartet, dass ich dann da bin und socialize. Und ich erinnere mich auch noch an so eine Situation damals mit einem ehemaligen Partner. Und wir waren irgendwie den ganzen Tag unterwegs. Und dann war die Frage, okay, wollen wir abends noch was mit Freunden machen? Und ich war dann so in meinem Kopf, ich habe so eine Pro- und Kontraliste gemacht, so das spricht dafür, das spricht dagegen, ich war eigentlich schon mega kaputt. Ich sag mal, so eine andere Person hätte vielleicht gesagt so, nö, danach ist mir heute nicht. Und die andere Person, wenn sie verständnisvoll ist, hätte gesagt, okay, alles klar. Aber ich habe halt erstmal alle Gründe aufgeführt, die dafür sprechen, nichts zu machen. Und dann ist ein riesiger Streit daraus eskaliert, weil ich dann zu sehr ins Rechtfertigen gekommen bin, obwohl das einfach so die Art ist, wie mein Gehirn tickt. Ich kann nicht einfach so sagen, ja oder nein, sondern ich wäge immer alles sehr stark ab. Und wenn ich eine andere Person an diesem Prozess teilnehmen lasse, nimmt die mich oftmals nicht ernst. So, sag doch einfach ja oder nein. Nee, so einfach ist das halt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, oder komm mal zum Punkt oder lass doch jetzt mal gut sein, wurde mir halt auch häufig dann irgendwie bei so Entscheidungsthemen irgendwie regelrecht vorgeworfen. Und ich konnte das eigentlich auch nicht so nachvollziehen. Also bis heute teilweise nicht. Aber erwische mich auch häufig dabei, wenn jetzt irgendwelche Entscheidungen im Raum stehen. Oder Me-Time ist halt auch ein super sensibles Thema, halt vor allem in der Paarbeziehung. Vor allem, wenn man sich vorher schon verbindlich verabredet hat, kann ich das ja auch. Ich habe ja auch dann irgendwie den Anspruch an mir selber und möchte ja auch, ne, die Person hat sich dann vielleicht darauf gefreut, dass man jetzt was macht. Und plötzlich muss man sich oder sollte man sich dann eingestehen, hey, mein Akku ist gar nicht ausreichend da, ich kann dir gar nicht gerecht werden. Aber irgendwie habe ich trotzdem den Anspruch, dann diesen Termin wahrzunehmen. Mhm. Irgendwie, das ist halt, und ihr merkt ja jetzt schon, dass ich einen Monolog führe und dann zu jedem Thema echt gefühlt teilweise eine Facharbeit schreiben kann. Also ich kann auch nicht aus dem Impuls heraus intuitiv sagen ja oder nein.
Nee.
Das ist so komplex oft, obwohl es dann teilweise wirklich nur darum geht, was essen wir heute Abend.
Und wie hat dein Gegenüber denn so reagiert in der Vergangenheit? Also wenn du das dann so gemacht hast, dass du da dich erklärt
gesagt
hast?
Habe, dass ich total verschieden. Also das ist wirklich von Paar zu Paar Beziehungen total verschieden gewesen. Also ich hatte auch mal einen Partner, wo ich wirklich sagen würde, da matcht es wirklich auf super vielen Ebenen gar nicht. Und da hatte ich halt immer das Gefühl, eher ich wäre wirklich asozial, weil ich schon gemerkt habe, dass mein Bedarf an sozialen Kontakten und Verabredungen ganz, ganz anders gepolt war als bei ihm. Was ja erstmal überhaupt nicht schlimm ist. man muss ja das Ganze nicht verstehen, aber einfach respektieren. Voll. Aber das habe ich so rückblickend in der Beziehung so gar nicht gespürt. Oder habe halt manchmal gesagt bekommen, ja, ich mache mir halt Sorgen, du verabredest dich so wenig oder das ist doch irgendwie auch total traurig oder ich mag nicht so gerne Körperkontakt und umarme nicht so gerne Menschen zur Begrüßung oder so, außer es sind halt wirklich hier Herzmenschen. Aber jetzt so auf einer random, gemütlichen Sit-In, wo jetzt 20 Leute sind, ich muss die jetzt nicht alle begrüßen und umarmen. So, und ich stehe dann da meistens und winke so. Und das wurde halt dann auch zum Beispiel bewertet irgendwie. Und dann musste ich mich irgendwie auch so erklären, ja, ich mag das irgendwie nicht. Aber ich habe mich trotzdem damit schlecht gefühlt. Obwohl ich ja für mich einstehe, habe ich halt gemerkt, irgendwie bin ich strange. Mhm. Weil die meisten mögen Umarmung. Warum auch immer. Ich werde es nie verstehen, aber ich respektiere es, wenn ihr euch alle umarmen wollt. Ja. So. Aber respektiert doch bitte auch mich.
Ja, da wird ja unterbewusst irgendwie so ein schlechtes Gewissen eingeredet. Ne? So nach dem Motto, mit dir stimmt schon wieder was nicht. Und ich glaube, das verletzt uns tief, weil wir das aus der Kindheit kennen. So dieses Gefühl, okay, mit uns stimmt was nicht. Ja. Wir werden dauernd kritisiert für die Art, wie wir sind.
Ja, ich würde jetzt auch nicht jeder Person, die halt so eine Aussage trifft, jetzt unterstellen, dass sie mich abgrundtief niedermachen
Nein,
möchte.
Nein, das passiert, glaube ich, viel unbewusst.
Ich, ich weiß schon, dass ich da auch sehr, ja, schon sehr auf solche Situationen und Verhaltensweisen reagiere. Aber wie du schon sagst, weil man seit klein auf das Gefühl bekommt, ja, so ist das nicht richtig, du musst andere umarmen, weil das ist halt sozial. Alles andere ist anscheinend Subtext asozial, zum Beispiel jetzt. Und ich glaube, darum kickt das bei mir dann noch mal mehr, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie mein Verhalten ist traurig oder so. Mhm. Ja.
Klappt das denn mittlerweile besser, dich dann da abzugrenzen und das nicht so zu Herzen zu nehmen?
Ja, also in meiner jetzigen Paarbeziehung würde ich sagen, matcht das viel, viel besser. Also da habe ich nicht so dieses Alien-Gefühl oder ich habe den Freiraum, es zu erklären, aber mir wird da nicht dieses Gefühl direkt gegeben, oh ja, ne, warum rechtfertigst du dich jetzt ständig oder ja, das klingt eher wie eine Ausrede oder so. Also ich glaube, das ist einfach super und abhängig auch, in welchem Umfeld man sich gibt. Du meintest ja auch, dass du jetzt eine Freundschaftsbubble hast, wo du das Gefühl hast, einfach aufzustehen und direkt zu sagen, so, ich bin jetzt weg.
Ja, genau.
So. Ja, aber ich kenne auch meine Teenie-Zeit auch noch so Klicken-Konstellationen, wo dann elendig lange Diskussionen geführt wurden. Warum denn? Ach, es ist doch gerade so schön. Und möchtest du nicht noch einen Drink? Und bleib doch noch. Und ja, dann war ich manchmal auch zu müde und bin dann einfach geblieben. Hm. Weil das war irgendwie bequemer. War spannend, ne? Also, weil ich hätte mich ja rechtfertigen müssen. Also, es gibt Sachverhalte, da möchte ich mich rechtfertigen oder ich neige dazu, mich direkt zu rechtfertigen. Aber manchmal habe ich auch keine Lust, mich zu rechtfertigen. Ich glaube, das mache ich auch ein bisschen abhängig, wie ist so meine Kapazität gerade. Hm. Und wie vertraut ist die Person, ne?
Ja, das kann ich verstehen.
Vielleicht auch.
Ja.
Ja.
Ja, aber auch was du gerade eben gesagt hast, so von wegen Ausreden finden, da habe ich mich auch sehr gesehen, weil zum Beispiel eine der Sätze, die ich immer so entgegengeworfen wurde, war, du bist nie um eine Ausrede verlegen, weil wenn mich jemand etwas fragt und etwas wissen möchte, dann versuche ich halt eine Antwort zu finden, mich zu reflektieren und zu schauen, welche Gründe haben dazu geführt, dass dieses oder dieses Verhalten oder so von mir da war. Und ich habe immer versucht, mich zu erklären. Und für andere war das immer so, dass ich eine Ausrede suche. Aber ich habe einfach nur versucht zu erklären, was zu diesem Punkt geführt hat. Und ich weiß nicht, andere Menschen können da offenbar nicht so wirklich mit umgehen. Habe ich oft das Gefühl, oder deren Gehirn tickt einfach anders. Also gar nicht, also das meine ich jetzt nicht als
nicht wertend,
sondern genau. Einfach, es ist einfach bei mir offenbar ein bisschen anders als bei anderen, weil ich finde das an sich immer ganz interessant zu schauen, wenn eine andere Person irgendein Verhalten hat, dann herauszufinden, okay, wie sind wir jetzt genau an diesen Punkt gekommen? Und dann sehe ich das jetzt nicht als Ausrede, sondern einfach nur, okay, das sind die Gründe. Aber ich glaube, das ist bei mir sowieso manchmal ein bisschen schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel ungesunde Beziehungsdynamiken anschaut. So, die hatte ich in meiner Vergangenheit sehr krass. Da finde ich oft leider zu viele Entschuldigungen für. Weil wenn zum Beispiel eine Person dich richtig schlecht behandelt, dann hat das sicherlich irgendwo einen Grund in der Kindheit, wie die Person behandelt wurde und sowas, ne? so ungesunde Züge, die eine Person vielleicht hat. Klar, das hat halt einen Grund, aber trotzdem trägst du die Verantwortung für dein Handeln im Hier und Jetzt. Also ich finde, das ist immer sehr schmaler Grat, zu sagen, okay, das hat einen Grund, ich kann das nachvollziehen und ich grenze mich trotzdem davon ab. So. Ne? Zum Beispiel eine Person, die so narzisstische Züge hat zum Beispiel. Das hat auch einen Grund, oft auch einen sehr traurigen Grund in der Vergangenheit, aber das rechtfertigt trotzdem nicht, dass ich mich jetzt für diese Person schlecht behandeln lasse. So, aber das ist, glaube ich, manchmal, ja, ich versuche dann zu oft auch das blöde Verhalten von anderen Menschen zu entschuldigen, weil ich oft denke, okay, das hat doch bestimmt einen Grund, wie die hergekommen sind. Und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen manchmal meine Naivität.
Ja. Die Naivität und auch die ganzen Erfahrungen, die wir selber irgendwie gemacht haben mit Ausgrenzung aufgrund von gewissen Verhaltensweisen. Ja. Und wenn man dann weiß, so, ah, okay, Person X hat die und die vielleicht teils traumatischen Erfahrungen gemacht, das erklärt halt das Verhaltensmuster. Mhm. Also das ist halt schon wieder auch viel zu logisch analysiert, weil im Vordergrund steht ja erstmal deine Bedürfnisse, egal was der Person vorgefallen ist oder sie ertragen muss, rechtfertigt halt nicht, wie du sagst, dieses Verhalten, vor allem, wenn es dir halt nicht gut tut. So, aber da war ich auch, ich würde auch sagen, ziemlich naiv, mit welchen Personen ich mich teils privat umgeben habe, wo ich jetzt rückblickend halt dieses klassische, oh, Red Flag, Icon vor meinem Auge sehe, weil ich jetzt einfach weiß, okay, ja, Verständnis ist wichtig, aber Grenzen sind auch wichtig, voll. Rebecca. Ja. Ja, das musste ich so ein bisschen oder muss ich noch lernen. Aber
ich glaube, ich kann mir vorstellen, was so die Basis dafür ist. Also man wurde selbst so verurteilt und ausgegrenzt in der Kindheit. Man möchte nicht vorschnell über andere Leute urteilen, weil man sich denkt, okay, die haben halt auch ihr Päckchen zu tragen. Ich glaube, das könnte vielleicht so dahinter stecken. Also das ist ein ganz, ganz anderes Beispiel, aber wir hatten das letztens zum Beispiel an so einem Esstisch mit meiner Familie und dann ging es darum, dass der Postbote irgendwie super, super unfreundlich war und immer unfreundlich ist. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber Postboten haben ja auch einen sehr harten Job und die werden wahrscheinlich schlecht bezahlt und vielleicht beherrscht er zum Beispiel nicht die Sprache, dass er das dass er nicht so wirklich mit euch interagieren kann. Und das war eher so, dass ich dann Verständnis dafür aufbringe, dass sich jemand halt so und so verhält. Und dann kamen aber noch andere Erfahrungen von dieser Person, was sie da erlebt haben auf den Tisch, und dachte ich mir, okay, das ist, glaube ich, trotzdem, ne? Also das rechtfertigt das nicht, dass man sich so oder so so verhält oder aggressiv oder so, ne? Also,
nee, überhaupt nicht.
Aber ich suche immer das Gute im Menschen, weißt du, dass ich dann denke, okay, ja, das gibt so viele Gründe, warum Menschen sich so und so und so verhalten. Ich glaube, an sich ist das eine schöne Eigenschaft, aber ich denke mal so in persönlichen Beziehungen ist es auch wichtig, da irgendwann Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt hier vielleicht nicht so fair behandelt. Genau, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber so grundsätzlich, hast du denn das Gefühl, du kannst gut Grenzen setzen mittlerweile?
Ich glaube, erst wirklich so richtig durch die Therapieerfahrung und auch viel mit dem Austausch mit dir so. Und du hast ja generell oft diese Themen in Social Media thematisiert, Grenzen setzen, für seine eigenen Bedürfnisse einstehen. Also, dass ich wirklich viel mein Verhalten reflektiert habe und gemerkt habe, so geht das einfach nicht weiter. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich viele Freundinnenschaften hatte, wo ich dann irgendwann an dem Punkt war, also ich habe viel ertragen und irgendwann ist mir die Sicherung geknallt. Das war, jetzt fange ich mich an zu rechtfertigen, wahrscheinlich nicht der beste Umgang, also weil der Topf einfach so voll war, voll Wut und irgendwie dachte ich mir so, ich kann doch auch mal sagen, was wir essen wollen, jetzt so als überspitztes Beispiel. Es ging tatsächlich nicht um die Entscheidung der Essensfrage, aber dass ich eigentlich etwas sehr Menschliches eingefordert habe und die Person total eskaliert ist und ich bis heute so viele Konflikte rückblickend in meinem Lebenslauf habe und nicht verstehe, was das große Problem war. Also ich habe doch nur einfach mal wirklich gesagt, nein, hey, möchte ich nicht oder ein anderes Mal oder so, das fand ich gerade irgendwie nicht fair, wie du redest. Und das einfach nur das Feedback, ich fand das nicht gerade so cool, wie du mit mir redest. Da sind manche ausgetickt. Und ich denke mir so, ja, aber ich habe jahrelang anscheinend ertragen, wie die Person mit mir redet.
Wollte ich gerade sagen.
Und einmal hebe ich meinen Finger so gefühlt. Also wie gesagt, also vielleicht meine Außenwirkung ist ja wahrscheinlich vielleicht eine andere gewesen als vorsichtiges Fingerheben. Mhm. Aber
sehr direkt oft.
Ich würde nicht sagen, dass das fair war oder gerechtfertigt so. Oder man geht halt nochmal nachher sachlich in den Austausch. Mhm. Hey, ich fand, du hast ein bisschen sehr schroff reagiert, weißt, also nochmal so Feedback geben. Aber teilweise wurden dann die Freundschaften, finde ich auch immer sehr niedlich, dieses gekündigt. Und dann war komplett Kontaktabbruch. Und bis heute habe ich ein Fragezeichen über meinen Kopf. Was hätte ich anders kommunizieren sollen? Auch spannend. Ich suche wieder den Fehler nur bei mir, obwohl ich einfach für mich eingestanden bin und würde heute rückblickend diese 5-6 Situationen genauso meine Grenze ziehen und bin der Meinung, dass ich recht hatte.
Mhm. Aber da ich
und ich ja. bin auch nicht traurig drum, so rückblickend. Mhm. Also, aber ganz verstehen tue ich es teils nicht. Nee.
Also ich glaube, du warst da jetzt gerade schon an einem richtigen Punkt. Also für mich klingt das halt so, da hatte ich ja gerade schon mal so ganz am Anfang angerissen, dass wir uns anderen anpassen und dass wir dann aber auch dazu neigen, Leute in unser Leben zu ziehen, die gerne Personen um sich her haben, die alles quasi mitmachen, was die wollen. Also, dass kein mhm. Widerstand da ist. Also, wenn du immer Ja und Amen zu allem sagst, dann neigst du natürlich eher dazu, dich mit Leuten zu umgeben, die vielleicht dich ausnutzen für deine entspannte, in Anführungszeichen, Art. So. Aber in dem Moment, mhm. wenn du ein Bedürfnis äußerst oder wenn du eine Grenze ziehst, natürlich passt das der anderen Person nicht und die reagiert dann über. So. Und ja. ich kenne solche Situationen auch. Also bei mir sind Freundschaften und Klicken und sowas auch sehr oft zerbrochen, oft auch ja durch meine Schuld, muss ich sagen, weil ich dann sehr impulsiv gesagt habe, so, jo Leute, ich bin weg hier, ist mir alles zu bunt, weil oft die Kommunikation nicht so ehrlich war, ich mich auch teilweise daneben verhalten habe und das ist dann alles ein bisschen eskaliert. Aber es gab auch Situationen, die mit der Zeit so, mit der Therapie, die dazu geführt haben, dass ich mich getraut habe, eine Grenze zu setzen und dann zum Beispiel gesagt habe, so hey, das und das, das hat mich verletzt, das fand ich irgendwie nicht so gut. Und wo dann mhm. ein riesiges Fass aufgemacht wurde, du sagst immer, ich bin eine schlechte Freundin und wo überhaupt nicht auf die Tatsache eingegangen wurde, das, spannend, was mich ja. verletzt hat, weil es war wirklich eine Sache, wo ich gesagt habe, hey, ich würde mir da und da mehr Unterstützung wünschen von dir. Das hat mich verletzt, dass du mir da nicht mal zugehört hast oder für mich da warst oder mich da unterstützt und dann daraus sowas zu machen, so ich sage immer, die Person ist eine schlechte Freundin, was ich nie gesagt habe, sondern einfach nur, das hat mich in dem Moment verletzt und ich finde, das sollte eine Freundschaft auch aushalten, dass man sagen mhm. kann, hey, das Verhalten war jetzt ja nicht so cool. Ich denke, so in Paarbeziehungen ist das immer noch mal häufiger, dass da mehr Kommunikation über die Beziehung stattfindet als in Freundschaften, weil in Freundschaften ist natürlich auch nicht ganz so viel Reibungspotenzial, wenn wir jetzt nicht unbedingt von den Teenie-Freundschaften ausgehen, die wir vielleicht früher hatten, wo alles hormongesteuert over the top war. Oft.
Und sehr die, ja, voll.
Aber so in unserem Erwachsenenleben sollte, finde ich, auch eine Freundschaft das aushalten, mal eine Meinungsverschiedenheit zu haben. Und das habe ich über die letzten Jahre eigentlich immer mal wieder geübt, sodass ich gesagt habe, so hey, das oder das, das fand ich irgendwie schade, das hat mich verletzt, ich bin nicht sauer auf dich, aber ich möchte dir einfach sagen, wie ich mich gefühlt habe so damit. Und das sagt sehr viel über die andere Person aus, wie sie dann reagiert. So. Also es kann ja auch schon mal sein, dass die andere Person sehr stark emotional darauf reagiert, vielleicht weil sie ihre eigenen Wunden hat, so. Aber für mich ist es trotzdem dann wichtig, dass die Person auch das reflektiert, wenn sie sagt, hey, sorry, ich habe mich da im Ton vergriffen, das hat was in mir aufgerissen, eine alte Wunde oder so, das ist dann auch cool, weil wir haben das ja alle. Also ich glaube, wir haben beide auch irgendwelche Wundenpunkte, die durch irgendwelche Aussagen vielleicht getroffen werden. Und ich finde, es ist dann Stärke, auch einfach zu sagen, sorry, war blöd von mir.
Ja, sich einzugestehen, dass man vielleicht ein bisschen drüber reagiert hat, weil man ja vielleicht auch da nicht mit gerechnet hat mit diesem Feedback jetzt irgendwie. Ja. Aber ich finde eigentlich rückblickend ist das ja auch gut zu wissen, so hey, vielleicht habe ich mich gerade nicht so angebracht verhalten oder es hat dich im schlimmsten Fall verletzt. Dann möchtest du das ja mit mir, zum Beispiel nehmen wir jetzt das, wenn wir dieses Gespräch hätten, möchtest du ja daran arbeiten und ich möchte dir ja nicht wehtun.
Ja, genau.
Also ich möchte es ja besser machen. Also Ich finde es spannend, dass das Leute sofort als, also ich kenne ähnliche Gespräche, dass die das dann also als Vorwurf oder wie interpretiert man jetzt da rein, dass du eine schlechte, also ich sag ja nicht, Jess, du bist eine schlechte Freundin, dann würde ich das ja auch so sagen.
Also, dass die Durchschnittsautistin bist. Die wenigsten Leute sagen das so stark.
Aber es ist doch viel effizienter. Ja.
Wobei man ja auch eher mit Ich-Botschaften versuchen sollte zu reden. Nicht sagen, du bist eine schlechte Freundin, sondern ich fühle mich da und da und da nicht gesehen und verletzt und sowas vielleicht.
Ups.
Ja,
ja, okay.
Aber direkter kommunizieren, sondern nicht so durch die Blume vielleicht.
Ja, aber das ist ja auch das Spannende, also jetzt so auch seit der offiziellen Diagnose von Autismus, dass wie oft ich auch schon Leute vorgewarnt habe, hey, ich bin ein bisschen offener, direkter in meiner Kommunikation. Boah, mega cool, ist ja voll cooles Gimmick, irgendwie Offenheit, ich liebe sowas. Und meine Erfahrung ist, nee, eigentlich.
Die Leute wollen das eigentlich nicht.
Also nur jetzt mal kurz, um es richtig zu stellen, ich würde nie jemandem direkt einfach sagen, du bist eine schlechte Freundin. Also da muss schon viel vorher passieren und da würde ich das aber irgendwie auch lösungsorientiert erstmal wieder angehen. Mhm. Aber auch wahrscheinlich wieder einen super langen Monolog darüber führen und wieder alles versuchen einzuordnen und Beispiele benennen. Das ist, glaube ich, schon teils anstrengend, wenn ich in diesen Redefluss verfalle oder in dieses Verhaltensmuster, dass ich das irgendwie so krass ausführen kann, warum ich jetzt Me-Time brauche. Es ist ja eigentlich selbsterklärend. Mm.
So. Ja, ich glaube aber auch, dass das vielleicht über die letzten Jahre so ein bisschen besser geworden ist, weil früher war die Konversation über das Thema mentale Gesundheit einfach noch nicht wirklich da. Und dann zu sagen so, hey, meine Psyche braucht das oder das oder das, das war einfach noch gar kein Thema, weil wir irgendwie nur gesehen haben, okay, ja, der Körper braucht Regeneration, so Schlaf, vielleicht mal Nap und Ernährung und Bewegung und so. Aber dass man eben mental auch Auszeiten braucht, das ist ja erst seit wenigen Jahren, vielleicht so seit 10 Jahren oder so, gefühlt mehr im Mainstream angekommen, dass man eben auch mehr über mentale Gesundheit redet und auch über Grenzen setzen und Kommunikation. Das war früher, glaube ich, gar nicht so wirklich Thema, fürchte ich.
Also zumindest nicht in meiner Teenie-Zeit. Da gab es ja auch noch nicht so Begriffe wie Me-Time oder Red Flag und so. Ne, sind ja mittlerweile teils ja auch Hashtags und so. Da gibt es ja wirklich Trendvideos zu, was aber auch ein sehr, sehr guter Trend ist auf jeden Fall, ne? Dass das einfach wirklich mehr, dass ja viel mehr Menschen auch einfach mal offen und ehrlich sagen, vor allem wenn sie dann einen stressigen Beruf haben mit sehr viel menschlicher Interaktion, dass die meisten ja eigentlich dann doch gerne das Wochenende alleine verbringen oder halt dann nur wirklich mit den allerengsten. Aber die wenigsten von uns dann gehen jedes Wochenende irgendwie auf Festivals und Konzerte und Veranstaltungen mit einfach super viel Interaktion. Mm, ne?
Ja, voll.
Das wird nicht mehr so bewertet. Aber ich kenne das noch aus der Kindheit oder vor allem aus der Pubertät, weil ich den Schulalltag einfach so viel fand, dass ich mich nach der Schule meistens erstmal entweder ins Bett gelegt habe und die Jalousien runtergezogen habe. Oder ich bin einfach an dem PC und bin dann ins tiefe Internet versunken. Und es war strahlend blauer Himmel, die Sonne hat geschienen und meine Mutter stand dann irgendwie in der Tür. Ach, das ist doch schade, geh doch mal raus oder unternimm doch was mit Leuten und so. Und ich habe keinen Bock. Ich meine, ich habe mich da nicht groß gerechtfertigt, aber einfach, ich konnte auch mich gar nicht mehr rechtfertigen in dem Zustand. Aber ich glaube, ich habe einfach von früh an gelernt, dass es irgendwie nicht so richtig so für meine Bedürfnisse gerade mich einzuigeln. Ich weiß ja nicht, wie es so bei dir in der Pubertät war? Outgoing oder?
Gar nicht so. Also es ging. Ich habe halt sehr viel mit Alkohol kompensiert, ne? Also das war so damals meine Teenie-Zeit. Ich hatte so meine Emo-Phase so mit 14, 15, 16 rum. Und war da schon relativ viel unter Leuten, also eigentlich einmal die Woche war das so. Wir hatten halt in der Stadt, das war ja so ein Treffen, wo sich alle möglichen Subkulturen getroffen haben, irgendwie ein Bier getrunken haben und das war so die Zeit, da habe ich relativ viel gemacht, aber da war ich, ja, einmal die Woche eigentlich war ich da und ansonsten habe ich nicht so viel mit meinen Freundinnen aus der Schule gemacht und für mich waren viele soziale Events einfach sehr, sehr anstrengend. Also zum Beispiel sowas wie Karneval oder so Volks- oder Dorffeste, weil ich aus dem Dorf komme.
Schützenfest.
Genau, Schützenfest. Ja. Und das ist halt immer so dieser Druck von außen gewesen, okay, das wird jetzt von dir erwartet, daran teilzunehmen. Und dann auch das Gefühl, wenn ich dann mal geschafft habe, meine Grenze zu sagen, ich erinnere mich noch an Karneval, habe ich gesagt, so Leute, ihr wisst eigentlich, ich hasse die Musik. Ich mag das nicht. Und dann wurden halt mindestens die Augen verdreht bis zu, ja, oh, stell dich nicht so an, Jessica ist wieder special und so. Und das ist halt, ja, nicht so geil. Und wenn ich dann dran teilgenommen habe, habe ich mir so sehr die Kante gegeben bis zum Blackout. Also, weil ich das irgendwie halt ertragen musste.
Zu ertragen, ne?
Aber das ist halt einfach nicht mehr Sinn meines Lebens, mich zu betäuben, um Situationen auszuhalten, in denen ich gar nicht erst sein möchte. Und da bin ich seit einigen Jahren und habe mir entsprechend auch einen Freundeskreis so aufgebaut, wo ich das eben nicht muss. Und das tut mir halt viel mehr gut. Aber sonst kann ich das, was du gesagt hast, voll nachvollziehen. Nach der Schule bin ich entweder ins Bett gefallen und eingeschlafen oder habe mich in irgendeine Online-Spielewelt eingeloggt und habe da mein Ding gemacht. Irgendwie einen Hyperfokus, den ich hatte zu irgendeinem Videospiel.
Auszuleben,
genau.
Ja.
Aber
ja, und das ist ja das Schöne jetzt an unserem Alter, dass wir natürlich mehr Möglichkeiten haben, unser Umfeld zu gestalten. Also es ist ja schon noch irgendwie teils begrenzt in einem gewissen Rahmen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner hat und dadurch zwangsläufig vielleicht mit einer Familie interagieren muss, mit der man nicht so cool ist. Aber früher war man ja in diesem ganz kleinen Klassenverband und ich war ja wirklich ganz, 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 früher komme ich ja vom Dorf. Also da war nicht so viel, ja, Auswahl klingt so wertend, aber ich musste damit umgehen, welche Kids da halt in dieser Klasse waren. Ja. Und da habe ich halt oft gespiegelt bekommen, Rebecca, geh doch mal auf die anderen Kinder zu. Rebecca ist schüchtern, logisch, die hat ja keine Geschwister, die hat das nicht richtig gelernt. Einzelkinder sind ja eh immer so ein bisschen eigen. Und ich habe halt gerne alleine gespielt oder viel gemalt. Gemalt wurde dann noch teilweise, das ist ja sowas Kreatives, das ist dann auch okay, aber irgendwann war es dann auch den Leuten zu viel. Rebecca kann ja nicht ständig nur malen, aber das war anscheinend so mein Wunsch. Aber immer wurde gesagt, jetzt steh doch mal auf, leg doch mal den Stift weg und geh zu den anderen Kindern. Und dann wollte ich das aber nicht, aber das wurde halt erwartet. Und dann habe ich irgendwie gelernt, dass so zu machen.
Das heißt, du hast eigentlich schon früh angefangen, dich dem Wunsch von anderen anzupassen.
Ja, vor allem von Erwachsenen. Wenn Erwachsene oder dann die Erzieherin vor allem gesagt haben, Rebecca, du musst mal auf die anderen Kinder zugehen, so ein bisschen vorsichtig motivieren, dachte ich so, hä, warum? Okay, dann mache ich das mal. Und dann stand ich da irgendwie so gefühlt und habe mit denen dann im Sandkasten gesessen und es gibt Videoaufnahmen und ich backe alleine Sandkuchen. So. Aber dann waren alle ruhig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es halt so. Also, weil ich wollte ja auf wenig Interaktion oder wenig, ja, Rebecca, also Bewertung. Also, ich habe versucht, mich so ein bisschen da elegant durchzusneaken, würde ich sagen. Und ich glaube, darum war ich auch lange unauffällig. Also, oder es wurde halt auf das Einzelkind-Dasein, runtergemünzt, aber ich glaube, je älter man wird, desto mehr merkt man, ey, eigentlich ist das überhaupt gar nicht so meine Lebensart oder irgendwie passt das gar nicht. Oder halt im schlimmsten Fall kommt man an den Punkt, dass man irgendwie einen Burnout hat oder andere Diagnosen und auf einmal geht gar nichts mehr und dann hinterfragt man auf einmal, was habe ich da eigentlich jahrelang gemacht? Also warum? Also das wäre auch die Frage, warum denkst du, passt du dich an? Also
ja, also ich denke mal, was du gerade schon gesagt hast, dass was du empfunden hast, dass quasi deine Bedürfnisse oder deine Grenzen nicht wirklich wahrgenommen werden. Ich meine, klar, als Elternteil, jetzt rechtfertige ich mich schon wieder auf die Seiten der Eltern, aber ich denke, dass du versuchst natürlich auch deine Kinder so ein bisschen rauszukitzeln, damit die vielleicht auch mal was Neues ausprobieren, vielleicht bestenfalls eine gute Erfahrung machen. Ne? Ich glaube, das ist einfach ganz normal. Aber das ist trotzdem, wenn man jetzt einfach gar nicht das Bedürfnis danach hat, ja irgendwo schon wieder dieses Gefühl, man wird nicht ernst genommen mit den eigenen Bedürfnissen und mit den eigenen Grenzen. So, und ich hatte das zum Beispiel halt auch mit Krankheit. Ich habe ja einmal eine Folge mit meiner Mama gemacht. Ich glaube, das haben wir da auch erzählt. So, dass ich zum Beispiel krank war und dann bin ich trotzdem mit Fieber in die Schule gegangen, weil zum Beispiel meine Mama alleinerziehend keine Betreuung für mich gefunden hat. Ne? Und das sind so Dinge, die kamen halt ja, mit Krankheit und mit anderen Dingen häufiger vor, nicht nur über meine Mama zum Beispiel, sondern auch mit anderen Leuten. Und dann immer dieses Gefühl, ich stelle mich an, so stell dich nicht so an, reiß dich jetzt zusammen. Das heißt, meine Grenzen, meine Bedürfnisse wurden oft nicht ernst genommen. Und mittlerweile schaffe ich das zwar, die zu setzen, aber ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass sie nie ernst genommen wurden, ein höherer Drang besteht, verstanden zu werden und mich zu rechtfertigen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt einfach nur Nein sage oder sage, mir geht's nicht gut, werde ich wahrscheinlich nicht ernst genommen, so wie früher. Deswegen gebe ich ganz viel Kontext in der Hoffnung, dass man mich dann ernst nimmt. Das ist so meine Vermutung, weil ich eben halt dann sehr viel erkläre und das ging halt dann auch als Kind schon los. Und dann hieß es dann immer, du musst immer das letzte Wort haben, weil ich einfach unbedingt verstanden werden wollte. So. Und ich denke, zu der Frage von dir jetzt mit dem Recht machen wollen und so. Ja, zum einen möchte ich Konflikt vermeiden, sicherlich oftmals oder früher. Mittlerweile bin ich da ein bisschen weiter, glaube ich. Aber ich möchte auch dieses Gefühl vermeiden, schon wieder nicht verstanden zu werden, weil ich habe auch einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Ich finde es irgendwie wichtig, Leute anzuhören und deren Gründe zu verstehen. Und das habe ich halt bei mir selber auch, dass ich nicht missverstanden werden möchte. Das macht mich auch irgendwie wütend, wenn Leute dann die Augen verdrehen oder ich das Gefühl habe, okay, es ist schon wieder nicht richtig, was ich fühle oder was ich für Bedürfnisse habe. Und das möchte ich irgendwie vermeiden. Und dann passe ich mich oftmals lieber an. Bei dir? Also
Oder ich teile es halt weniger. Mhm. Also jetzt zum Beispiel, wenn man das im beruflichen Kontext sieht, also ich bin jetzt 10 Jahre selbstständig und habe seitdem schon mein drittes Ladenlokal. Also mittlerweile ist es ja eine ehemalige Wohnung. Also ich Privatatelier kann man jetzt eigentlich eher sagen, also ohne Schaufensterfront und so. Und ich weiß halt, dass die meisten eher sagen würden, ja, jetzt lass doch erstmal gut sein, bleib doch erstmal in dem Laden, du hast ihn noch so schön hergerichtet. Und ich einfach manchmal mittlerweile zum Glück auch Dinge aus Erfahrung einfach mache, weil ich mir ja denke, es ist ja mein Stress, es ist meine Veränderung, meine Kosten. Aber ich habe keine Energie, jetzt euch allen noch zu erklären, was das sensorisch für ein Live-Update war, in dem Setting jetzt hier tätowieren zu dürfen, weil das einfach viel weniger Reize sind. Und ich mache das jetzt einfach irgendwie. Ja, ich glaube, mir geht's auch oft bei Veränderungen oder halt auch bei dem mit der Anpassung eher darum, also es geht mir nicht darum, dass ich jeder Person gefallen möchte. Das tue ich automatisch schon nicht, wie ich mein Ladenkonzept zum Beispiel führe, dass ich ja nur meine Motive
tätowiere. Wie kannst du nur?
Wenn ich wie kann ich nur? Ja, da ist momentan auch wieder einiges los in Social Media, dass sich da viele Leute angegriffen fühlen, weil sie das als, habe ich nämlich letztens eine KI gefragt, die fühlen sich dadurch indirekt angegriffen. Das ist genauso, wenn du irgendwo in einer Gartenparty bist. Ich schweife jetzt ein bisschen ab. Aber wenn du da stehst, ich trinke heute keinen Alkohol, dann fühlen sich ja Leute angegriffen. Obwohl du ja nicht sagst, ich erwarte, dass ihr alle keinen Alkohol trinkt.
Oder sagst du, du hast ein Alkoholproblem, ich trinke nicht. So sehen die das dann wahrscheinlich, dass du dann umgekehrt die angreifst.
Genau, die hören das dann so ein bisschen, als würdest du dich auch für etwas Besseres halten. Obwohl du das mit keiner Silbe sagst irgendwie. Und deswegen bin ich auch mittlerweile vorsichtiger, mich zu rechtfertigen, weil ich einfach weiß, dass das Menschen teilweise als Kritik sogar wahrnehmen. Obwohl ich mich ja nur erkläre. Und je mehr man das ausführt, warum ich jetzt zum Beispiel nur meine Vorlagen tätowiere oder nur auf Termin arbeite, das finden manche scheiße. Und dann, wie kannst du nur, das ist total kundenunorientiert, kundenunfreundlich. Wie kannst du das wagen und das ist total unflexibel und keine blablabla. Und ich denke mir so, okay, wow, soll ich jetzt mich total rechtfertigen und mir das alles geben? Aber aus Erfahrung weiß ich, das Anpassung oder einfach die Klappe halten. Ich komme dann schneller aus der Nummer raus, so Kurzfassung.
Wobei ich, also wenn du mir sowas erzählst, da geht dann bei mir direkt irgendwie der Gedanke los, dass die Leute wahrscheinlich mit ihrem eigenen Berufsleben so unglücklich sind, weil sie so von anderen fremdbestimmt sind, dass da vielleicht auch ein gewisser Neid mit reinspielt. Du kannst dein Leben so gestalten, wie du das möchtest, sodass es zu dir passt, ohne bestenfalls auszubrennen. Und du kommst damit finanziell über die Runden und die ackern in irgendeinem Job, in dem die unglücklich sind vielleicht. und haben eben mehr fremdbestimmtes Leben, worauf die eigentlich keinen Bock haben, dass da auch so ein gewisser Neid mit reinspielt. Oder Menschen, die zum Beispiel sagen, okay, ich verdiene okay oder ich habe gar nicht den Anspruch, super viel zu verdienen und ich arbeite vielleicht nur 4 Stunden die Woche oder 30 Stunden oder wie auch immer, dass die dann Kritik erfahren von den ganz fleißigen Bienchen, die ganz, ganz, ganz viel arbeiten.
Um ihren Wert
voll
zu definieren, und zum Beispiel.
Und da fällt mir jetzt natürlich auch ein. Es gibt natürlich auch total viele Leute, die arbeiten extrem viel und verdienen sehr wenig, was absolut unfair ist, ne, weil jeder Mensch sollte in der Lage sein, sein Leben zu finanzieren, so gar keine Frage. Aber ich rede jetzt von den Menschen, die einfach sehr, sehr gut zum Beispiel verdienen und dann sich über die Menschen echauffieren, die zum Beispiel das vorziehen, mehr Freizeit zu haben und gerade so über die Runden zu kommen, anstatt einfach sich zu Tode zu arbeiten. Also gerade so im Bereich InfluencerInnenarbeit habe ich das auch schon sehr oft gelesen. Dass da einfach viele Leute, oder zum Beispiel bei Content Creation, wenn es jetzt gar nicht um klassisches Influencer-Dasein geht, dass da Leute haten, aber meistens aus einer sehr inneren Unzufriedenheit heraus. Wenn jetzt, sage ich mal, die Person moralisch, ethisch, coolen Content macht und anderen bestenfalls damit hilft. Ne? Viele InfluencerInnen kann man auf jeden Fall kritisieren, viele Dinge, die sie machen, aber ja, es gibt halt eben auch coole
Bereiche. Ich glaube, in jeder Branche gibt es halt einfach schwarze Schäfchen, sagt
voll
man. Ja, aber spannend, was da halt für Dynamiken entstehen.
Total.
Und deswegen habe ich einfach auch gemerkt, sich immer zu rechtfertigen, ist halt auch
anstrengend,
echt anstrengend. Ja, und ich möchte ja gar nicht so viel Interaktion befeuern. Und darum habe ich immer versucht, irgendwie die eleganteste Variante aus gewissen Situationen irgendwie zu machen, was aber dazu führte, dass ich ja nicht für mich eingestanden habe, sondern einfach das gemacht hat, was hoffentlich, vermeintlich, eventuell die Person von mir erwartet.
Mhm.
Und ja, darum habe ich ja auch nie gelernt, was sind wirklich meine Bedürfnisse oder meine Grenzen, sondern ich bestelle einfach das Gericht, weil es einfach am pflegeleichtesten ist oder am wenigsten Fragen stellt oder ja.
Ja. Also du hattest ja gerade eben auch, glaube ich, mal gefragt, so, ob man das Gefühl hat, anderen gefallen zu wollen. Ne? Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, weil ich habe gerade so drüber nachgedacht. Also das ist mittlerweile weniger geworden, weil ich mir immer wieder selber sage, es kommt nicht darauf an, ob andere mich mögen, sondern ob ich die andere Person mag. Weil früher habe ich oft auch zum Beispiel im Dating-Kontext oder bei Freundschaften immer darauf geachtet, gefalle ich der anderen Person und habe so performt, dass die andere Person mich bitte mag.
Mhm.
Und habe mich nie so wirklich gefragt, mag ich die andere Person überhaupt? Will ich Zeit mit der verbringen? Und habe nur den Fokus auf mich gerichtet, um bloß nicht abgelehnt zu werden.
Mhm.
Und das zum Beispiel habe ich auch, glaube ich, in der Therapie früher so ein bisschen gemacht, dass ich da performen wollte und Therapie richtig gut machen wollte, sodass jemand stolz auf mich ist vielleicht auch. Und ich glaube, das hängt alles, worüber wir jetzt heute reden, auch so ein bisschen mit RSD zusammen. Hast du doch schon von mal gehört im ADHS-Kontext, also Rejection Sensitivity Dysphoria, die Angst vor Ablehnung.
Zurückweisung, genau.
Genau,
ja,
die starke Angst vor Zurückweisung, die selbst bei dem kleinsten Ton, bei der kleinsten Äußerung schon sein
kann.
Und da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Wobei es, glaube ich, über die letzten Jahre besser geworden ist mit Therapie und der Möglichkeit zu reflektieren, ne, dass man sich wirklich aktiv immer wieder sagt, so will ich das eigentlich? Und dann immer mal in sich geht.
Mhm.
Ist das für dich ein Thema? Also ist das was in dir resoniert?
Spannenderweise hat in den letzten Sitzungen, also ich habe ja meine Verhaltenstherapie jetzt erstmal erfolgreich abgeschlossen, aber mein Therapeut meinte, dass er den Eindruck hat, dass ich nicht das Bedürfnis habe, Menschen zu gefallen. Außer wirklich einer Handvoll Menschen, die mir wirklich was bedeuten, weil ich die Aussagen von fremden Personen halt total irrelevant finde, weil wenn die jetzt zum Beispiel eine negative Aussage machen, ob es jetzt über mein Ladenkonzept ist oder über meine Optik, denke ich mir immer so, du hast innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde ein so krasses, vielleicht teils verletzendes Statement gerade hier ins Internet gepostet. Was hast du eigentlich für einen bösen Charakter? Dir möchte ich gar nicht gefallen. Ich bin froh, dass du mich widerlich findest. Halte Abstand. Suche nicht das Gespräch mit mir, weil ich möchte keinen Smalltalk. Ich finde das eigentlich, das klingt absurd, aber ich möchte echt nicht vielen Menschen gefallen, weil ich möchte einfach meine Ruhe haben und mein Ding machen.
Mhm.
Aber es gibt dann wirklich so Herzmenschen, da ist mir das super wichtig und wahrscheinlich schon teils zu wichtig. Und das trifft mich dann halt sehr. Also ich glaube, bei mir ist es halt wieder, wie so oft, ein sehr Extrem. Also Großteil nicht, aber die, bei denen es mir wichtig ist, können mich dann in eine Lebenskrise quasi katapultieren, wenn die enttäuscht sind oder so. Ja, also
ja.
So würde ich das einordnen. Aber ich glaube, meine Anpassung ist wirklich echt eher, ich möchte mich nicht wieder erklären, ich möchte keine Diskussion, ich möchte nicht wieder irgendwie, dass es knallt. Ja, einfach elegant mich daraus sneaken.
Ja.
Und keine Umstände machen oder auffallen, was natürlich für viele paradox wirkt, weil ich ja mich optisch so gestaltet habe, dass ich einfach auffalle. Aber ich glaube, ich auch irgendwann gemerkt habe, egal wie ich aussehe, irgendwas ist ja eh anders oder falsch, dann ist jetzt auch egal. So, weiß ich nicht, ob das auch eine Strategie war, das so ein bisschen abzulenken. Ach, die verrückte Tätowiererin, ach, ist ja logisch, dass die das irgendwie anders macht. Oder sich anders verhält im Kundenkontakt. Oder ich im Schneidersitz bei meinen Kunden auf dem Boden sitze, wenn wir über Farben reden. Das ist okay. Das kann ich aber an der Bank nicht machen, weiß ich. So. Aber es passt zum Setting irgendwie und ich muss mich da nicht erklären. Oder wir gucken auch jetzt, das finde ich auch total schön. Ich habe jetzt in meinem neuen Atelier die Möglichkeit, halt auch mit dem Fernseher, dass wir halt Disney-Filme gucken. Und meistens ist es dann irgendwie Mulan oder Schön und das Biest. Und dann manche sind auch sehr, sehr aufmerksam. Oh, den hast du auch bestimmt total oft schon geguckt. Nervt dich das nicht? Und dann früher hätte ich mich dann irgendwie so ertappt gefühlt oder ich hätte mich wieder erklärt. Aber wir können jeden Tag den gleichen Disney-Film gucken. Und ich liebe das, wenn einfach die gleichen Lieder laufen. Das ist halt wirklich diese Routine für mich im Kopf. Aber früher hätte ich mich dafür geschämt irgendwie und wieder erklärt. Ja, voll ausgeschweift.
Ich glaube, gerade dieses Erklären vermeiden wollen, kann ich voll nachvollziehen, weil es halt immer zum einen sehr, sehr anstrengend ist, sich zu erklären. Und ich finde auch teilweise sehr intim, weil wenn ich Menschen jetzt nicht so nahe stehe, möchte ich denen nicht unbedingt erzählen. Ich meine, wir machen das jetzt in einem Podcast, ne? Aber das ist bestenfalls erreicht, dass halt die Leute, denen es ähnlich geht, so. Aber ich möchte da nicht unbedingt mit, weiß ich nicht, meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten, wenn die fragt, warum dies oder das, jetzt ganz persönliche Details teilen und dann eventuell noch das Risiko eingehen, dass man mich eh nicht versteht. So dieses Gefühl, okay, ich bin zu sensibel, ich stelle mich vielleicht an und was stört mich das jetzt? Andere stört das doch auch nicht. Das ist eh wieder so ein Kackgefühl, so was stimmt mit dir nicht? Weil das würde ich gerne vermeiden und zum anderen ist es einfach da extrem anstrengend, sich zu erklären und vor allem bleibt es ja oft nicht dabei. Also oftmals wird dann ja auch versucht, dich quasi so zu gaslighten, indem dir dann eben gesagt wird, okay, du bist jetzt gerade zu viel oder was da gerade bei dir passiert, das bildest du dir ein. Oder eben mindestens so ein Augenrollen oder sonst was, ne? Und das ist echt kein schönes Gefühl. Aber trotzdem mache ich es dann halt häufig, dass ich mich dann wieder mehr als notwendig rechtfertige. Und ich wünschte, ich könnte an den Punkt kommen, dass ich einfach für mich weiß und mir selber traue, okay, den Grund, warum ich jetzt zum Beispiel an etwas nicht teilnehmen will, den habe ich in meinem Bauch. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, das ist okay so. Vielleicht ist da eben auch noch so ein kleiner Teil in mir, der sich denkt, ja, stell dich wirklich nicht so an, reiß dich mal zusammen. Also diese Erwartung, neurotypisch zu funktionieren, die ist einfach sehr tief noch in mir drin, weil ich glaube,
du kennst es halt nicht anders auch. Ne?
Genau, ja, und man vergleicht sich eben mit der neurotypischen Norm. Ich habe immer sehr viele Filme und Serien geguckt und habe mich dann eben mit den Leuten da drin verglichen, weil es irgendwie für mich auch manchmal einfacher war. Und deswegen fehlt mir manchmal auch so ein bisschen das Gefühl dafür, dass Menschen eben unterschiedlich sind, unterschiedliche Kapazitäten haben und das auch in Ordnung ist. Und ich wäre gerne an dem Punkt, dass ich in mir so sicher bin mit meinem, okay, damit fühle ich mich wohl, damit fühle ich mich nicht wohl, dass ich einfach in der Konsequenz sagen kann, ja, das möchte ich oder nein, das möchte ich nicht und ich rechtfertige mich dafür jetzt nicht. Weil die Außenwirkung kommt halt auch ganz anders rüber, wenn ich sicher in mir bin und sage, nein.
Ach so, statt, so. Ja, ich weiß noch nicht, vielleicht.
Genau, dann die anderen nehmen mich ja so viel mehr ernst. Ja. Ne? Aber das ist halt auch nochmal so das Problem, wenn du eine Frau bist, dann wird das dann als zu bossy und zu viel und sowas interpretiert. Als Mann kommst du natürlich einfacher damit durch, wenn du einfach straight Nein sagst.
Ja, dann wirst du tough und selbstbewusst. Ja.
Ich musste aber einmal eine kurze Sache, eine Anekdote zum Thema Nein sagen, die alle möglichen Leute schockiert hat, loswerden. Ich war in der Kasse und wollte was umtauschen. Und es ging halt darum, dass wir kurz vor konnten, damit wir das umtauschen konnten. Also das war jetzt nicht unbedingt meine Erwartung. Ich hätte auch warten können, bis alle an der Kasse fertig waren. Auf jeden Fall hat dann die Kassiererin oder der Kassierer gefragt so, ob wir kurz das machen können. Und der Blick von dem Typen, so ein Todesblick, und er hat nur gesagt, nein.
Okay.
Und alle Beteiligten darüber haben sich angeguckt, weil die das noch nie erlebt haben.
Ja.
Und dann wurde irgendwie nochmal nachgefragt und dann, ich habe Nein gesagt und alle waren so, oha, okay. Das war wirklich mit so einem Blick so, ich, gleich gibt's was. So. Und
ja,
da dachte ich mir so, okay, krass. Als Typ kommst du da, glaube ich, manchmal auch ein bisschen einfacher mit durch. Mhm. Ich glaube, als Frau wäre es noch mal ein bisschen schwieriger gewesen. So komplett ohne Erklärung. Weil ich zum Beispiel hätte dann, wenn ich gar keine Zeit gehabt hätte, jemanden vorzulassen, einfach gesagt, sorry, ich hab's mega eilig oder so.
Mhm.
Sorry, ich muss den Bus kriegen oder sowas, halt, wenn es ehrlich so ist. Aber als Frau einfach dich nicht zu erklären und Nein zu sagen, habe ich das Gefühl, ist in der Gesellschaft noch ein bisschen mehr verpönt als Mann.
So. Würde ich jetzt auch einfach mal bestätigen.
Ja.
Aber es ist spannend, ne? Also ich hätte auch dann irgendwie dann noch einen Zusatz oder mit so Sternchen und dann Ausführungen.
Das ist einfach nur Nein. Aufgerissene Augen,
und
einfach
alle,
nur
wow.
Nein. Und alle gucken sich an und dann auch die andere Frau da so, die mit dem Umtausch was zu tun hatte, so, ist das jetzt gerade hier wirklich passiert? Also die andere Kassiererin irgendwie von diesem Self-Checkout und alle waren so, okay, das haben wir noch nie erlebt. wild,
krass.
Sehr wild.
Ja.
Aber ich glaube, das hat schon was damit zu tun. Also ich wäre gerne an dem Punkt, dass ich einfach Nein sage und es klappt immer besser. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, hast du noch Lust, was heute Abend zu machen? Oder wenn ich mir jetzt vorstelle bei meiner künftigen Arbeitsstelle, dass ich dann einfach sagen kann, nein, ich habe was vor. Das ist eine akzeptable Antwort. Und wenn ich was vorhab, kann es einfach heißen, ich habe vor, mir alleine Abendessen zu machen, um eine Serie zu gucken, finde ich es auch nicht gelogen. Ich will ja auch nicht lügen, ne? Also das
ja,
ist ja das Ding.
Das
ich bin ja auch ein sehr ehrlicher Mensch.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ich lüge halt eigentlich so nicht, ne?
Ja.
Deswegen, ja, schwierig.
Aber es gibt teils Lügen, die werden dann wieder gesellschaftlich als wertvollere Nein-Antwort.
Ich kann das nicht.
Ne? Also wenn du, logisch, wenn du sagst, ich bin krank, da gibt es halt keine Diskussion, aber wenn du einfach sagst, ich meine ja auch krank oder schlapp oder kaputt, also wenn es einem nicht gut geht oder man nicht sich sozial genug fühlt, finde ich, ist das eigentlich selbsterklärend genug. Aber es ist halt, ja, und ich kann es halt dann auch schon ein Stück weit verstehen, wenn man jetzt sagt, boah, ich habe keine Lust auf Interaktion, heißt das natürlich bei meinem Gegenüber, ich habe keinen Bock auf dich. Das ist natürlich dann auch noch mal eine andere Nummer, als wenn du wirklich sagst, ich habe, weiß ich nicht, Unterleibsschmerzen oder dergleichen. Das ist ja unabhängig von der Person. Also ich glaube, das ist ja auch noch mal ein großer Punkt. Aber mit dem Lügen fühle ich voll. Also da tue ich mich halt auch super schwer. Und da fällt mir jetzt eine Anekdote ein, dass ich ja auch es ging mal um die Erstkommunion und da müsst ihr ja zur Beichte gehen. Und dadurch, dass ich ja ein Einzelkind und eigenbrödlerisch war und ich habe mich nie mit meinen Geschwistern streiten können, ich habe nie geklaut, ich hatte nichts Gott vorzustellen. Also dachte ich mir ganz pragmatisch, nee, ich habe nichts zu beichten. Dann habe ich mit dem Priester diskutiert, dass ich nichts hätte. Und das hat mir keiner geglaubt. Und alle haben gesagt, jeder, Rebecca, jeder hat was zu beichten. Jeder macht irgendwas. Hast du das und das? Gehst du nicht so früh ins Bett? Ich komme damit klar. Also meine Eltern meinten, wollte nie ins Bett, aber es wurde irgendwann akzeptiert und ich bin nicht
nichts, für die du schämst. So.
Ja, weil das war mein Bedürfnis. Ich wollte ja nicht ins Bett. Also ich war nicht sehr reflektiert oder ich habe ja immer nur das Gleiche gegessen und meine Eltern haben irgendwann resigniert und mir immer das Gleiche gegeben. Also wusste ich nicht, was ich beichten soll. Meine Mutter meinte auch dann nur, oh, mach doch nicht wieder eine Szene, jetzt beichte doch irgendwas. Und dann wollten andere, dass ich deren Beichten abschreibe. Dann wollte ich das ja nicht, weil das wäre ja eine Lüge gewesen, vor allem vor Gott. Also, also ich habe da halt, wo andere sagen würden, boah, du hast ein Fass aufgemacht, mach doch einfach, ist pflegeleichter. Ja, und ich glaube, so wurde ich auch erzogen. mach einfach, lüg Gott an im Beichtstuhl, Rebecca, mach da irgendwie, erfinde irgendwelche Lügen oder Beichten und dann ist Feierabend und du kannst zuerst Kommunion. Danach kannst du wieder malen. So, und dann habe ich halt gelernt, okay, dann kann ich halt wieder malen, also werde ich Gott anlügen und dann habe ich meine Ruhe. So, jetzt ganz überspitzt, ne? Aber auch eigentlich wild, dass ich dann mir, ich habe Beichten abgeschrieben.
Ja, aber dass man dann eher ermutigt wird zu lügen, anstatt ehrlich zu sein.
Voll. Das ist irgendwie also einfach sehe nur, ich auch sehr
was
kritisch.
Was ist das für eine Gesellschaft? Ich finde das sowieso, oh.
Sehe ich auch sehr kritisch, aber ich habe es einfach gemacht. So, ne? Da habe ich 3 Stück genommen. Ich dachte, das wäre eine entspannte Anzahl. Ich wollte ja auch nicht so lange da drin sitzen und zu viel dann beten müssen. Ja, oh, aber Mann, eigentlich wild, ja.
Voll. Ja, Rebecca, ich glaube, das war schon ein ganz spannender Austausch. Ist noch irgendwas offen, worüber du gerne noch sprechen würdest?
Ja, ich hoffe auch, dass ich da einfach jetzt langfristig noch selbstbestimmter werde, weil ich ein Thema, was mir momentan immer wieder so passiert, merke ich immer, dass ich da noch mich zu sehr anpasse. Ich weiß nicht, trägst du eine Sonnenbrille? Das wollte ich dich nämlich noch fragen.
Immer, auch in Supermärkten eigentlich.
Wird das bewertet?
Ist mir egal, was die Leute sagen. In dem Fall tatsächlich ist es mir egal.
Weil das merke ich, dass mein Umfeld oder entferntere Bekannte irgendwie, warum trägst du noch eine Sonnenbrille? Oder die Sonne ist doch schon weg. Oder ich kann dein Gesicht gar nicht sehen. Also, dass ich dann irgendwann so erst sage, ja, irgendwie ist es noch grell. Aber irgendwann nehme ich sie dann doch runter und merke so, ach Mann, Rebecca, warum machst du das denn jetzt schon wieder? Also ich habe so einen inneren Dialog dann im Kopf und neige da immer noch zu. Also dieses Sonnenbrillenthema wird echt viel kommentiert, aber auch schon in der Pubertät bei mir. So, das ist unhöflich, ich sehe dein Gesicht nicht, ich kann deine Augen nicht sehen. Ja, warum machst du das? Und ich hoffe, dass ich nächsten Sommer noch selbstbestimmter und selbstbewusster meine Sonnenbrille trage. Ja, das ist so mein Ziel. Also ihr seht, ich glaube, das ist noch eine Reise. Und ihr seid nicht damit allein.
Nee.
Und selbst wenn es nur eine belanglose Sonnenbrille ist, merke ich irgendwie, dass ich sie doch oft zu sehr oder zu schnell absetze, wenn ich merke, okay, jetzt hat so langsam hat keiner mehr eine Sonnenbrille hier im Raum auf. Oder auf der Dachterrasse, da muss ich die auch abmachen. Ich orientiere mich noch zu sehr nach außen hin bei solchen Bedürfnissen, ja.
Ja. Und das ist aber auch anstrengend, die ganze Zeit auf Analyse zu sein, so die ganze Zeit zu analysieren, was machen andere Menschen und sich dann anzupassen. Das kostet ja so viel mentale Kapazitäten, die wir eigentlich für andere Dinge besser bräuchten. So.
Voll. Und ich kann das ja auch nicht ausschalten. Das ist ja jetzt nicht wie so ein Special, was man an- und ausknipsen kann. Jetzt bin ich auf Alarm und jetzt chill ich mal. Das ist ja wirklich 24/7 immer in der Analyse, ne?
Voll.
Ja.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es besser wird für uns, einfach mal Nein zu sagen, uns nicht zu erklären und damit akzeptiert zu werden.
Ach, voll. So. Und ich hoffe, ich gebe dir nie das Gefühl, dass du dich bei mir groß für irgendwas erklären musst und.
Nö, ich finde es nur manchmal spannend, dass du dich so super viel bei mir erklärst, aber ich glaube, so, weil zum Beispiel mit unserem Podcast ist es ja auch oft so ein Terminabsprache-Ding, bei dir ist auch mit der Selbstständigkeit viel los und dann klappt das nicht, das oder das noch fertig zu kriegen und dann schreibst du mir ewig lange Nachrichten, wo du dann quasi dich erklärst, warum dies und das und jenes ist geklappt und ich denke mir so, ja, okay.
Ich will dich nicht enttäuschen, ja, das meine ich ja, dir will ich ja gefallen, du gehörst ja zu der ganz kleinen Menge Menschen, den ich ja sehr gefallen. Und dann ist da mein Anspruch wahrscheinlich wieder total ungesund. Ja.
Ja.
Ja, also ihr seht, das ist bei mir noch eine Baustelle.
Ja, das kriegen wir ja hin. Das Gute ist ja, dass man ja kommunizieren kann. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Basis für alle Arten von Beziehungen, dass man offen sprechen kann und Lösungen finden kann und dass alle dann irgendwie fein sind.
Ja, am Ende. Auf jeden Fall. Ja, Kommunikation ist super wichtig, vor allem bei uns.
Yes. Yes. Okay, dann würde ich sagen, runden wir das Ganze jetzt einmal ab.
Mit dem Abschluss der Bewertung.
Ja, das wäre cool. Ja,
falls euch unser Podcast und unser Format Ping-Pong gut gefallen hat oder genau diese Folge und ihr gerade frisch auf uns gestoßen seid und uns noch nicht bewertet habt, würden wir uns natürlich super freuen, wenn ihr uns hier in dem Podcast-Format eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könntet. Das ist halt der beste Support, um einfach auch in diesem Podcast Chaos auf den ganzen Plattformen gefunden zu werden, auch für Neuzugänge und so. Und das wäre halt super lieb. Und ansonsten haben wir auch noch einen Instagram-Account, der, Moment, pingpong.adhs, ne?
Ja, haben wir für euch auf jeden Fall unten in den Shownotes auch verlinkt.
Genau, da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen und da bieten wir auch eine Austauschplattform, auch jetzt zu den künftigen neuen Folgen, und darüber würden wir uns auch natürlich super freuen. Und ja, in diesem Sinne
wünschen wir euch noch
einen wundervollen, schönen Tag.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Bis dann, ciao.